Ja, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zu der Stunde, in der wir jetzt in den Philipperbrief schauen wollen. In der fortlaufenden Betrachtung stehen wir in Philipper 2 und heute stehen die Verse 12 bis 18 vor uns. Ich möchte zu Beginn den Text uns verlesen. Philipper 2, Vers 12. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter denen ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch auch vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Soweit der Text, der heute vor uns steht. Ich weiß nicht, ob es euch beim Verlesen oder auch beim Zuhause-Lesen aufgefallen ist, wenn wir diesen Text so hören oder lesen, fällt so ein Vers ganz besonders auf. Oder mir ist der zu Beginn sehr stark aufgefallen, wenn es in dem 12. Vers heißt, in dem zweiten Teil, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Irgendwie springt dieser Vers so direkt ins Auge, den liest man vielleicht sogar zweimal, weil man meint, man hätte was übersehen. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Wenn man dann nochmal hinschaut, da steht das wirklich so da, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Andere Übersetzungen wie die Luther schreiben, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und wahrscheinlich spüren wir jetzt schon den Widerspruch zu anderen Bibelstellen, die wir oft gehört, gelesen haben, doch schätzen. Lesen wir Epheser 2, Vers 8. Denn durch Gnade seid ihr errettet, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das ist doch ein Widerspruch auf den ersten Blick. Römer 3, Vers 23. Denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Kolosser 1, Vers 14. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und wir erinnern uns sicher noch an das Lutherjahr, wo wir die einzelnen Punkte auch so von Luther zusammengefasst haben. Sola gratia, allein durch die Gnade. Das müssen wir festhalten, darauf gründet sich doch unser Heil und unsere Errettung. Das ist doch unumstößlich. Es ist keine eigene Anstrengung oder Leistung erforderlich. Rettung ist Gnade. Rettung ist ein Geschenk. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Steht vielleicht etwas im Gegensatz dazu. Aber ich denke, uns ist klar, dass dieser Vers jetzt nicht einfach gestrichen werden darf. Den können wir nicht gebrauchen. Sondern wir müssen sicher überlegen und nachdenken, wie dieser Vers zu verstehen ist. Was er ausdrücken soll, was dieser Vers gerade auch uns zu sagen hat. Ich möchte einige Punkte dazu zu Beginn erst einmal ausführen. Und dazu können uns sicher auch einige Punkte helfen, die wir in den letzten Stunden auch schon im Philipperbrief gesehen haben und betrachtet haben. Wir haben ja gehört und wissen es auch, der Brief ist an die Christen in Philippi gerichtet. Es sind also solche Menschen, die das Heil und die Rettung ja schon geschenkt bekommen haben. Sie besitzen das Heil doch. Also kann der Vers doch sie nicht wieder auffordern, noch etwas dazu zu tun. Das zweite ist, im Zusammenhang des bevorstehenden Textes geht es ja um das Leben im Glauben. Das Leben als Errettete, wie es im Kapitel 1, Vers 27 heißt. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Ich habe dann in einige andere Übersetzungen geschaut, um vielleicht auch noch einen zusätzlichen Lösungsansatz zu finden. Und auch da auf hilfreiche Hinweise bin ich gestoßen. Die Elberfelder übersetzt, wirket euer Heil mit Furcht und Zittern. Wer die Luther-Übersetzung hat, findet, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. In der Schlachter-Übersetzung kommt ein kleiner Hinweis, der uns vielleicht auf die richtige Spur bringen kann. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Verspüren wir, hier ist schon ein kleiner anderer Gedanke angesprochen. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Am schönsten und plastischsten ist die NEÜ-Übersetzung, die schreibt, mit aller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit darum zu bemühen, dass eure Errettung sich auswirkt. Die Errettung soll sich auswirken. In der englischen Übersetzung King James finden wir einen interessanten Ausdruck, work out your salvation. Übersetzt, trainiere deine Errettung. Und in der Interlinear-Übersetzung des griechischen Textes steht griechisch katagazeste, was übersetzt werden kann mit auswirken im Sinne von wirket eure Erlösung oder macht sichtbar eure Erlösung. Ich glaube, hier haben wir einige Hinweise, wie wir diesen Text verstehen können, dass wir unsere Errettung, unsere Erlösung sichtbar werden lassen. Mir persönlich gefällt die englische Übersetzung, weil sie ein ganz anderes Vokabular verwendet, wie wir es in unseren Brüdergemeinden so gewohnt sind. Trainiere deine Errettung. Eine Sichtweise, die deutlich macht, man besitzt etwas, es ist etwas bereits vorhanden, diese Errettung, und wir sollen sie trainieren, wir sollen sie stärken, wir sollen sie fit halten, wir sollen sie leben. Damit geht die Botschaft dieses Verses ja in eine ganz andere Richtung, als sie auf den ersten Blick erscheint. Es geht um das Leben als Errettete. Es geht um das Leben als Erlöste, um unser Leben als Errettete, um unser Leben als Erlöste. Und dieser Vers will deutlich machen, dass unsere Errettung sich im Hier und Jetzt, im Heute auswirken soll, dass sie sichtbar werden soll. Und nicht, dass wir etwas zu unserer Errettung, zu der Erlösung beisteuern müssen. Und ich denke, das steht auch im Einklang mit den Grundgedanken des Textes, der vor uns liegt und widerspricht in keinster Weise den Wahrheiten, dass unsere Errettung, wie wir es in dem Epheserbrief, im Römerbrief, Kolosserbrief gelesen haben, ein Geschenk ist, die Errettung aus Glauben. Es zeigt uns aber eine Herausforderung für unser Leben. Trainiere deine Errettung. Macht sichtbar eure Erlösung. Und viele Punkte, die der Apostel Paulus jetzt im weiteren Verlauf dieses Textes hier anführt, gehen ja auch in diese Richtung. Es soll etwas sichtbar werden. Der Zusatz, der noch hier steht, in der Elberfelder, mit Furcht und Zittern soll uns auch nicht in Angst versetzen. Er soll auch nicht in Schrecken erfolgen, denn eine Übersetzungsmöglichkeit haben wir ja schon gesehen, in aller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit oder auch mit Respekt. Und Ehrfurcht vor Gott ist immer richtig. Denn wir haben es ja nicht mit einem Kumpel zu tun, wir haben es mit dem heiligen Gott zu tun. Und wir sollten auf jeden Fall, wenn wir an die Auswirkungen unserer Erlösung, unserer Rettung denken, immer wieder auch den Aspekt der Heiligkeit Gottes mit einbeziehen. Dass uns bewusst ist und dass uns deutlich wird, dass wir einem heiligen, einem gerechten Gott dienen, der uns angenommen hat, der uns erlöst hat durch das Blut seines Sohnes. Und gerade dieser Sohn hat ja auch sehr oft davon gesprochen, fürchte dich nicht. In den Weihnachtsgeschichten, die Engel kommen, fürchtet euch nicht. Es steht so über dem ganzen Leben des Herrn Jesus auf dieser Erde, fürchtet euch nicht. Wir sollen nicht in Angst und Schrecken folgen, sondern wir sollen in Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit unseren Dienst auch in allem Respekt vor der Heiligkeit Gottes vollbringen. Lasst uns diesen Gedanken neu überlegen und in unsere Dienste, in unsere Überlegungen, in unser Denken mit einbeziehen. Wenn wir das berücksichtigen, liegt ein, ich denke, doch mutmachender Text vor uns. Und er beginnt ja auch schon mutmachend in dem Vers 12, meine Lieben oder meine Geliebten. Paulus drückt seine tiefe und innere Verbundenheit mit den Philippern aus. Im Kapitel 1 hatte er das ja schon betont, wenn er sagt, ich sehne mich nach euch allen mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Er hatte ein starkes Verlangen, sie weiterzubringen in der Abwesenheit. Er wollte sie weiterführen, ihnen deutlich machen, dass er sich weiterhin um sie kümmert und bemüht. Und er betont dann ihren Gehorsam, der beständig war. Sie achteten auf das Wort Gottes für ihr Leben. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, den wir sicher nicht gering einschätzen. Und ich glaube, wir dürfen auch dankbar sein auf die Form, in der wir unsere Gottesdienste halten, dass wir dieses Wort Gottes in den Mittelpunkt stellen. Aber es soll nicht nur hier in den Gemeindestunden im Mittelpunkt stehen, es soll auch in unserem Leben im Mittelpunkt stehen. In dem, was wir zu Hause lesen, in dem, wo wir uns mit beschäftigen, soll das Wort Gottes doch unser Maßstab, unser Richtschnur sein. Und wir dürfen immerhin wieder neu hineinschauen und uns prägen, beeinflussen lassen von diesem Wort. Paulus betont dann die Beständigkeit, während er bei ihnen war, als dass sie in dieser Zeit dieses Wort in besonderer Weise beachtet haben wirken lassen in ihrem Leben. Aber er betont auch, dass sie dieses Wort beibehalten haben, dass sie es weiter beachtet haben, als er weiterreisen musste, als er nicht mehr da war. Vielleicht ist das so ein kleiner Hinweis auf das, was wir vielleicht im Berufsleben möglicherweise erleben. Wenn der Chef nicht anwesend ist, verhält man sich schon mal anders in der Arbeitsauffassung. Dann geht es vielleicht manchmal was lockerer zu. Ich habe das zumindest in meinem Berufsleben so erlebt. Wir haben das in der Firma sogar noch optimiert. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir haben dafür gesorgt, dass dann, wenn der Chef uns besucht hat, uns einer angerufen hat, der Chef kommt, dass wir nicht unvorbereitet waren. Das sind Dinge, über die wir menschlich schmunzeln. Aber sind wir nicht auch in der Gefahr, dass wir das im Glaubensleben so machen? Ist das nicht auch die Gefahr, in der wir stehen, dass wir uns sehr unterschiedlich verhalten können? Dass es ein Unterschied ist, ob wir mit Geschwistern zusammen sind oder ob wir mit fremden Ungläubigen zusammen sind? Oder ist unser Verhalten, unser Halten des Wortes konstant, beständig? Ich glaube, hier liegt ein Hinweis drin, den wir sicher auch für unser Leben beachten sollten. Ich möchte es vielleicht auch so auslegen, nicht nur in diesem Wort sein, wie es der Apostel Paulus uns hier schreibt, sondern nicht nur in meiner Gegenwart, nicht nur in Gegenwart der Geschwister, sondern auch in Gegenwart von Ungläubigen. Vielleicht verspüren wir auch, dass wir da manchmal doch sehr unterschiedlich und nachlässig unterwegs sind. Dieses Wort will uns ganz neu auch da die Richtung deutlich machen, die da manchmal vielleicht auch bei uns nachlässig sein kann. Paulus lobt die Philipper, dass sie nicht nachlässig wurden, dass sie dranblieben, dass sie das Wort wirken ließen in ihrem Leben. Danach kommt der Teil, den wir uns schon angeschaut haben, dass sie dieses Heil bewirken sollten, oder wir haben ja festgestellt, dass sich dieses Heil auswirken soll in unserem Leben. Das hatten wir intensiv eben uns angeschaut. Der Apostel Paulus kommt dann auf eine wunderbare oder auf die wunderbare Kraftquelle zu sprechen, die er den Philippern neu vorstellt. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Erinnert uns das nicht an Johannes 15? Ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben, bleibt in mir. Diesen Monat haben wir ja von Sieghard Günther die Predigt dazu gehört, wo uns diesen Vers noch oder diesen Text noch einmal sehr intensiv ausgelegt hat, was das bedeutet, in ihm zu bleiben, an ihm zu bleiben und die Kraft aus ihm zu bekommen, um unseren Dienst zu vollbringen. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Sind wir davon überzeugt? Erleben wir das in der Praxis? Oder eine noch schlimmere Frage, wollen wir das überhaupt? Wollen wir überhaupt, dass Gott in uns wirkt? Ich glaube, wir sollten uns manchmal auch diese Frage stellen, denn vieles schleicht sich bei uns ein, das in eine andere Richtung geht. Und ich möchte den nächsten Vers noch hinzunehmen und dann das Beispiel der Israeliten mit anführen. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen, tut alles ohne Murren und Zweifel. Schauen wir kurz auf das Volk Israel. Wir kennen die Geschichten. Auszug aus Ägypten, Wüstenwanderung. Und hier wird ja deutlich, wie Gott wirkt, wie Gott das Volk führt, wie Gott das Volk weiterbringt. Seine Zusagen, sie aus Ägypten herauszuführen, wurden Wirklichkeit. Sie sahen es. Sie waren dabei. Sie erlebten das Führen Gottes, das Eingreifen Gottes am Schilfmeer. Die nachfolgenden Ägypter wurden vernichtet, Gefahr vorüber. Und dann 3 Tage in der Wüste. Und was macht das Volk? Es murrte gegen Mose, 2. Mose 15. Auch diese Verse standen ja zuletzt vor uns. Gott greift wieder ein und schenkt Wasser. Kurze Zeit später, es waren vielleicht 1 Monat später, dasselbe, 2. Mose 16. Da murrte die ganze Gemeinde der Israeliten gegen Mose und Aaron. Und zusätzlich äußerten sie ihre Zweifel, wären wir doch in Ägypten geblieben und gestorben. Aber sie erlebten doch die Führung Gottes. Sie spürten doch, dass Gott sie weiterbrachte, dass Gott sie in Richtung dieses Landes brachte, sie herausgeführt hatte. Und trotzdem dieses Murren, diese Zweifel. Und dann sagt Mose in 2. Mose 16 einen ganz entscheidenden Satz. Nicht gegen uns richtet sich euer Murren, sondern gegen den Herrn. Und das ist die große Gefahr. Wir kennen diese Texte, wir haben sie oft gehört. Aber verspüren wir ja nicht, dass wir manchmal auch diese negative Grundhaltung auch in unserem Leben ausleben? Murren beruht vielfach auf einer negativen Grundhaltung. Man sieht gar nicht mehr das, was einem geschenkt wurde. Man sieht nur noch auf das, was man nicht hat, was man vielleicht vermisst, über das man sich aufregt, über die Anklage, die an den, der einen führt. Und das ist die große Gefahr, dass wir den anklagen, der uns führen will, der uns leiten will, unseren Herrn, unseren Gott. Und eine weitere Gefahr besteht, dass es ansteckend ist. Das ganze Volk murrte. Nicht gegen uns richtet sich euer Murren, sondern gegen den Herrn. Eine große Gefahr auch für Gemeinden. Wir sollten diese Themen, diese Worte ernst nehmen, die der Apostel Paulus den Philippern sagt. Sie gelten auch uns. Wir sollten aber nicht den anderen Fehler machen und alles unter den Teppich kehren. Zu allem schweigen, alles dulden, sondern wir sollten in offene Gespräche gehen, wenn wir Schwierigkeiten, wenn wir Nöte, wenn wir Sorgen auch in unseren Reihen erkennen. Denn wir hatten es ja in der letzten Woche gehört, es geht um die gleiche Gesinnung, die wir verwirklichen sollten. Und die Gesinnung wollen wir doch angleichen. Da kann es sicher sein, dass es unterschiedliche Ansichten über Themen gibt. Aber man kann doch mit Sicherheit auch in unseren Kreisen vernünftig darüber sprechen. Vielleicht sollten wir das ganz neu entdecken. Nicht hinten herum murren, Zweifel streuen, andere anstecken, sondern offen die Dinge ansprechen mit den einzelnen Personen, mit den Geschwistern, vielleicht auch mit den Ältesten. Paulus hat einige Probleme angesprochen, die Ursache des Murrens sein können. Wir hatten das in Kapitel 2, Vers 2 gelesen. Erfüllt meine Freude, dass ihr einerlei gesinnt seid, dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nicht aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Das ist vielleicht die große Lösung des Problems. Statt Murren und Zweifel den anderen höher achten als sich selbst. Das ist nicht einfach, aber wir dürfen es üben. Wir dürfen Gott darum bitten. Wir dürfen füreinander einstehen. Paulus bleibt aber hier in diesem Abschnitt nicht lange bei den Problemen stehen, sondern weist auf die Stellung hin, die wir als Errettete haben. Damit ihr tadellos seid, unbescholtene Kinder Gottes. Tadellos, unbescholtene Kinder Gottes. So hätten wir uns vielleicht unsere Kinder gewünscht, aber es war nicht immer so. Wir haben sie dann führen müssen. Wir haben sie ja in die Schule nehmen müssen und ihnen manche Dinge auch immer wieder neu vorstellen müssen. Und ich glaube auch, so ist es mit uns in der Nachfolge. Gott muss uns des Öfteren immer wieder neu etwas vorstellen. Und es sind vielleicht auch viele Wiederholungen, die wir hören müssen, bevor wir manches verstanden haben, bevor wir manches umsetzen. Eine Frage können wir natürlich noch stellen, warum wollte Paulus, dass die Philipper alles ohne Murren und ohne Zweifel machen? Auch darauf gibt er dann im Vers 15 die Antwort. Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter denen ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Verspüren wir hier an diesem Vers, Errettete haben eine wichtige Aufgabe in dieser Welt. Du und ich, wir haben eine wichtige Aufgabe in dieser Welt als Errettete. So wie die Philipper sollten wir wie Himmelslichter sein, in dieser geistlich dunklen Welt wirken. Ihr tadelloser und lauterer Lebenswandel, von dem der Apostel hier spricht, sollte einen starken Kontrast in dieser dunklen Welt bilden. In der englischen Übersetzung steht an dieser Stelle, in welcher ihr scheint wie Sterne im Universum. Ein eindrucksvolles Bild. Wenn wir den freien Nachthimmel uns ansehen können, wenn keine Wolken da sind, dann spüren wir doch etwas von dieser Kraft, von der Intensität, die von diesen Sternen ausgeht. Ein wunderbares Bild. Gott möchte, dass wir durch einen tadellosen und lauteren Lebenswandel als Sterne in dieser Welt scheinen. Dass wir Licht sind, dass wir Orientierung sind und Wegweisung geben. Und vielleicht sind das auch zwei starke Aspekte, die diese Sterne deutlich machen. Einmal das Bild, dass es Licht gibt, und das andere Bild, die Orientierung. Denn in den früheren Jahren ohne GPS waren die Sterne die Orientierung für die Menschen, für die Schifffahrt. Sie orientierten sich an der Sonne, an den Gestirnen, um ihre Position zu bestimmen, ihren Weg zu finden und ans Ziel zu kommen. Das ist die Botschaft der Sterne, die Himmelslichter, die wir sein sollen. Aber es gibt einen negativen Aspekt. Wir leben in einer verdrehten und verkehrten Gesellschaft. Da hat sich nichts verändert seit dem Schreiben dieses Briefes. Dieses Wort ist hochaktuell. Und es birgt eine Gefahr. Diese verdrehte und verkehrte Gesellschaft beeinflusst auch uns. Diese verdrehte und verkehrte Gesellschaft will auch uns beeinflussen. Und vielleicht spüren wir es auch, dass manche Dinge auch bei uns eingeflossen sind. Ich habe dazu einen kleinen Text gefunden, der uns das neu vor Augen führen kann und uns die Augen öffnen kann. Ein Teil des Zitats, ich möchte das kurz zitieren in Auszügen. Die größte Gefahr in dieser Welt ist nicht, dass wir uns einen Arm brechen. Ist nicht, dass ich meine Arbeitsstelle verliere oder die Karosserie unseres Autos verbogen wird. Die größte Gefahr ist, dass unser Denken verbogen wird. Unser ganzes Umfeld nimmt ständig Einfluss auf unser Denken und auf unser Handeln. Und wir sind als Gesellschaft ununterbrochen daran, gemeinsame Werte, gemeinsame Verhaltensmuster und gemeinsame Denkmuster zu entwickeln. Doch es sind vielfach keine christlichen, keine biblischen Werte mehr. Zitat Ende. Die größte Gefahr ist, dass unser Denken verbogen wird. Wie können wir das verhindern? Diese Frage müssen wir uns immer wieder neu stellen. Wir sind in dieser Welt, wir leben in dieser Welt und wir sind diesen Einflüssen ausgesetzt. Paulus zeigt uns hier eine Lösung auf. Er schreibt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter denen ihr leuchtet wie die Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhalten. Es ist diese Verankerung, die wir brauchen. Nicht irgendeine, die Verankerung im Wort des Lebens. Zum Wort des Lebens schreibt uns der Johannes in seinem ersten Brief. Ich möchte da einige Verse vorlesen aus 1. Johannes 1. Eine sehr gute Zusammenfassung, die uns das vor Augen führen kann. was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist oft geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Damit ihr Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Verankert im Wort des Lebens. Das ist die Lösung für die Dinge, die auf uns eintreten, für die Gefahr des Verbogenswerdens in unseren Gedanken, in unseren Handlungen. In anderen Bibelstellen lesen wir ja von diesem festen Fundament, das wir brauchen, auf dem wir stehen. Oder andere Bibelstellen, da heißt es, fest gewurzelt sein, diesen Halt zu haben in etwas Festen, in etwas Sicherem, Kolosser 2, Vers 7, gewurzelt und auferbaut in ihm, gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Das ist erforderlich in dieser verdrehten und verkehrten Welt. Wir haben uns sehr oft daran erinnert, und es ist sicher wichtig, dass wir auch diese Lehre annehmen, dass wir sie in diesen Stunden, wo wir hier zusammen sind, immer wieder neu vor uns stellen, dass wir sie auch in unserer Bibellese, in unseren Gesprächen vertiefen, dass wir uns das deutlich machen, dass wir von uns aus, auf uns allein gestellt, da hilflos sind. Wir brauchen diese Verankerung in dem Wort des Lebens. Lasst uns ganz neu auf unseren Herrn und auf seine Möglichkeiten der Verankerung und der Sicherheit schauen. Ich denke, der Abschnitt, den wir heute so vor uns steht, stellt unser Leben als Errettete, als Erlöste auf den Prüfstand. Wir sind als Errettete in dieser Welt auf den Prüfstand gestellt, persönlich, aber auch als Gemeinde. Überlegen wir uns doch ganz persönlich einmal, zu welchen Lebensäußerungen als Errettete, als Erlöste unser Herr zu uns sagen kann, wie den Philippern der Apostel Paulus: Macht weiter so wie bisher. Macht weiter so, wie ihr angefangen habt, so sagt er es ja zu Beginn den Philippern, und jetzt, wo ich weg bin, macht es weiter so. Kann er das zu uns auch sagen, unser Herr? Oder bedarf es der Korrektur in manchen Dingen? Auch da sollten wir offen sein und das für uns persönlich noch einmal reflektieren. Zum Schluss möchte ich noch auf eine Lebensäußerung der Erlösten, der Erretteten eingehen, die schön ist, die wichtig ist, von der ich persönlich aber den Eindruck habe, dass sie oft, vielleicht auch zu oft, zu kurz kommt. Es sind die letzten Verse, die wir in diesem Abschnitt gelesen haben. Es geht um die Freude. So freue ich mich und freue mich mit euch allen, ebenso freut ihr euch auch und freut euch mit mir. Macht uns dieser Vers nicht an manchen Tagen deutliche Schwierigkeiten? Ich kann es von mir so sagen. Manchmal vermisst man das, Freude. Manchmal kommt die Freude nicht. Aber auf der anderen Seite, kann man denn Freude befehlen? Wir wissen alle, dass Freude unser Leben von Grund auf verändern kann. Aber wie kommen die jetzt zu dieser Freude? Wir hatten es im Johannesbrief bereits gelesen. Und ich denke, wir können diese Stelle nicht oft genug vor uns stellen. 1. Johannes 1, Vers 4. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Was hat er denn geschrieben, der Apostel Johannes? Vers 3 in dem ersten Brief, Kapitel 1. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Verspüren wir, der Grund der Freude, den der Apostel Johannes hier angibt, ist der gleiche, den der Apostel Paulus angibt. Wir leben in einer Gemeinschaft als Erlösten, in der Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Sohn Jesus Christus. Freude hat einen Grund. Die Nähe Gottes, die in Jesus Christus erfahrene Nähe des himmlischen Vaters und seines Sohnes. Haben wir das nicht manchmal aus dem Auge verloren? Zieht uns nicht manches in dieser Welt, in dieser Zeit so runter, dass wir das gar nicht mehr sehen? Lass uns ganz neu den Blick wenden auf das, was uns der Apostel Paulus und der Apostel Johannes auch sagt, dass der Grund unserer Freude in dem steht, was bereits geschrieben ist, dass wir in dieser Gemeinschaft als Erlöste, in dieser Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Sohn Jesus Christus leben. Und ich glaube, wenn wir das mehr in unserem Leben sichtbar werden lassen, dann kommen wir vielleicht auch dahin, wo der Apostel Paulus schon war. Er konnte diese Freude sichtbar werden lassen und ausleben, selbst als er im Gefängnis saß. Sein Leben schien ja gar nicht mehr auf Freude ausgerichtet zu sein. Gefangen in Rom, im Gefängnis, eingesperrt, wie in manchen Dingen, in denen der dort dann saß, und dort schrieb er diesen Brief und schreibt von dieser Freude, die er empfunden hat, als er auf die Gemeinschaft mit Christus schaut. Paulus geht es um die Freude, die aus dieser Gewissheit entspringt, dass wir von Gott ewig geliebt sind. Das ist der Grund der Freude für uns als Christen. Lass sie uns neu, wieder neu entdecken, neu in den Blick nehmen. Wir hatten uns ja ganz zu Beginn daran erinnert, dass im Philipperbrief 14 Mal das Wort Freude vorkommt. In diesem Abschnitt hier, den wir heute hatten, bereits 4 Mal. Gott will unsere Freude. Das ist sein Herzenswunsch für uns. Und wenn wir demnächst ins Kapitel 4 kommen, dann werden wir uns sicher noch einmal intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, es ist eine wichtige Lebensäußerung, die auch wir als Erlöste an den Tag legen sollten, dass deutlich wird, wir haben etwas, das die Welt nicht hat. Wir haben die Gemeinschaft mit Gott und wir haben die Sicherheit, ihn zu sehen. Ich möchte zum Abschluss, die Zeit ist schon etwas weiter, enden, indem ich einfach mal den ersten und den letzten Vers dieses Textes, der heute vor uns steht, noch einmal vor uns lese, mit vielleicht 2 Erweiterungen. Meine Geliebten in Rephrath, jetzt in meiner Abwesenheit müsst ihr noch mehr darauf achten, euch mit aller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit darum zu bemühen, dass eure Errettung sich auswirkt. Der letzte Vers, und ihr sollt glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. Diesen Blick wünsche ich uns in dieser Woche, in unserem Leben und vor allen Dingen auch in unserem Miteinander als Geschwister, dass wir das neu in den Fokus nehmen, dass wir als Errettete in dieser Welt einen Auftrag haben, Himmelslichter in dieser Welt zu sein, unsere Freude deutlich werden lassen, dass wir einen Herrn haben, mit dem wir persönliche Gemeinschaft haben dürfen, den wir lieben dürfen, dem wir folgen dürfen. Und das wünsche ich euch allen.